Hallo und herzlich willkommen beim Bootwalkers Fanfiction Cast. Erstmal frohe Ostern an euch alle. Es tut mir leid, dass ich es gestern nicht geschafft habe, Shivas Geschichte aufzunehmen. Sie war auch noch nicht ganz fertig, muss ich zugeben. Ich hatte einfach in der letzten Woche sehr viel zu tun, beziehungsweise eben auch nicht zu tun. Und ja, ich habe nicht so viel geschrieben, absichtlich auch, weil ich mich ein bisschen, ja, ich wollte mir ein bisschen selber Freizeit machen und so. Jedenfalls ist die Geschichte jetzt fertig. Und ja, es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt was für Leute, die Woodwalkers auch noch nicht lesen können. Also ich sag jetzt mal, wer Band 6 okay fand, der kann das von mir aus anhören. Oder wenn ihr Warrior Cats lest, dann ja. Also ich würde sagen, versucht es erst ab 10 zu hören. Wenn ihr jetzt super gespannt seid, okay, kann ich nichts dafür. Aber wenn ihr jetzt 7 Jahre alt seid und Warrior Cats schon 5-mal durchgelesen habt, dann ja, mal. Könnt ihr das auch anhören. Da ihr jetzt wahrscheinlich alle schon sehr gespannt seid, würde ich einfach sagen, los geht's.
Hier, Fische! Red River, komm schnell!
Schrie eine Stimme in Shivas Kopf.
Endlich! Er hatte seit Tagen nicht mehr gefressen. Er rannte auf seinen dürren, langen Graureiherbeinen los und breitete die Flügel aus. Seine Federn griffen in die Luft und Shiva stieg in den Himmel auf. Den langen Hals angezogen und die Füße hinter sich herziehend, flappte er los. Keine 5 Minuten später konnte er den Fluss sehen, den sein Cousin gemeint hatte. Die Eingeborenen nannten ihn den Red River, weil an seinem Grund rostrote Steine lagen und es dadurch so aussah, als wäre das Wasser ebenfalls rot.
»Ich sehe dich, Shiva! Hierher!«
ertönte Griots Stimme erneut und diesmal erkannte Shiva ihn aus der Luft. Der Graureiherjunge stand am Flussufer, regungslos, ein Bein angezogen und lauerte. Doch dann sah Shiva noch etwas anderes. Dort, wo die silbernen Fischchen im Wasser zu erkennen waren, sah es nicht rot aus, sondern schwarz. Eiskalte Klauen schlossen sich um sein Herz.
»Grio, nicht!«
schrie Shiva ihm zu, doch es war schon zu spät. Sein Cousin tauchte seinen kompletten Schnabel und den Kopf ins Wasser. Shiva wurde heiß und kalt zugleich, erhöhte Grios Gedankenschrei, als er merkte, wo er da hineingeraten war. Dann zog er seinen Kopf wieder aus dem Wasser. Shivas Panik stieg. Grios Kopf war pechschwarz und die Federn verklebt. Öl nannten die Menschen das. Das wusste Shiva, doch es war ihm gerade egal. Denn er wusste auch, dass dieses Zeug tödlich war. Seine Mutter war daran erstickt, sein Vater davon verhungert, seine Tante deshalb ertrunken. Und jetzt war sein Cousin dran.
Nein, das durfte doch einfach nicht sein. Shiva hatte schon so viel verloren. Er konnte nicht alles verlieren. Eigenpest, das ist Klebtod, oder?
Schrillte Rios Stimme in Shivas Kopf. Klebtod, so nannten die Tiere das Öl.
Fischdreck, ist es! Komm sofort vom Wasser weg!
Kreischte Shiva zurück. Grio sprang so hastig weg, dass die Fischchen erschrocken auseinanderstoben.
»Was soll ich jetzt machen?«
rief er panisch. Doch Shiva wusste es nicht.
»Fliegen wir zum nächsten Fluss? Du musst es abwaschen!«
beschloss er und rannte los. Dann schwang er sich in die Luft. Grios Flügel breiteten sich ebenfalls aus. Er sprang, schlug mit ihnen und fiel zu Boden.
»Was ist los?«
rief Shiva, als es auch beim zweiten Versuch nicht klappte.
»Naja...« »Kann sein, dass ich vorher schon im Fluss geschwommen bin«,
gab sein Cousin zu und Shiva hörte die schreckliche Angst in seiner Stimme.
»Zeig«,
befahl er und landete wieder. Grio breitete die Flügel aus und die Unterseite der weißen Federn war schwarz verklebt.
»Wasserseuche«, rief Shiva aus, »du bist voller Klebtod!«
Grios Panik stieg, Shiva konnte es spüren. Sie teilten ihre Angst miteinander.
»Was sollen wir tun? Was sollen wir nun tun?«
wimmerte Grio.
»Keine Ahnung, du musst dich waschen«,
wiederholte Shiva lahm. Er wusste, dass nichts seinen Cousin beruhigen würde.
»Los, Südwasser ist nur 10 Minuten weg, da müssen wir hin«,
beschloss er. Grio schickte ihm seine Zustimmung, die jedoch kaum durch die Panik hindurchschummelte. Gemeinsam liefen sie los, hinein in die hohe Wiese.
Shivas Angst schnürte ihm die Kehle zu, bis er selbst kaum noch atmen konnte. Er wollte sich gar nicht vorstellen, wie es seinem Cousin gehen musste.
»Da vorne! Da ist der See!« hörte er endlich Grios Stimme in seinen Gedanken.
Er schickte ihm einen erleichterten Aufschrei. »Endlich!« Shiva spürte, wie wieder Hoffnung in ihm aufkam.
»Los, du musst das Zeug abwaschen!«
rief er und lief voraus ans Seeufer. Grio sprang an ihm vorbei und landete mit lautem Platschen im Wasser. Er tauchte direkt unter.
»Ist es ab? Ist es ab?«
wollte er wissen, sofort nachdem er wieder aufgetaucht war. In Shivas Magen bildete sich ein riesiger Kloß. »Nein«, meinte er.
»Ich versuch's nochmal«,
beschloss Grio, noch nicht bereit, die Hoffnung aufzugeben. Wieder und wieder tauchte er unter, versuchte verzweifelt, den Klebtod loszuwerden. Doch ohne Erfolg.
»Grio?«, fragte Shiva irgendwann. »Gleich! Gleich ist es ab, ganz sicher!«
rief der und tauchte nochmal.
»Nein, Grio, das ist sinnlos. Wir müssen aufhören.«
»Es wird schon dunkel und wir brauchen noch einen Unterschlupf für die Nacht«, erinnerte Shiva seinen Cousin.
»Dann glaubst du, ich kriege es nicht mehr ab?«
flüsterte der, plötzlich entmutigt und hoffnungslos.
»Wir finden schon einen Weg. Wir müssen es einfach schaffen«, versuchte Shiva, sich selbst Mut zu machen.
Doch tief in seinem Inneren wusste er, dass es vielleicht keine Rettung mehr gab.
»Los, wir sollten schlafen gehen«,
erinnerte er seinen Cousin. Grio stakste aus dem Wasser, triefend nass und noch immer voller schwarzem Kleber. Hoffentlich gab es wirklich noch eine Chance, dieses Zeug wegzubekommen. In dieser Nacht schliefen die beiden nicht.
»Shiva, hast du wirklich eine Idee oder willst du nur, dass ich mir keine Sorgen mache?«
nervte Grios Stimme ihn.
»Ich habe einige Ideen«, erklärte Shiva, »und die erste lautet Frühstück.«
Mit diesen Worten stieg er ins Wasser, so vorsichtig und langsam wie möglich, um nicht zu viel Staub aufzuwirbeln.
»Essen tut dir sicher auch gut«, ermunterte er Grio, der daraufhin ebenfalls in den See wartete.
Shiva richtete sich auf, hielt den Schnabel übers Wasser und zog ein Bein an. Grio tat das Gleiche. So verharrten sie.
Es dauerte nur eine Viertelstunde, bis ein kleines Fischchen vorbeikam. Doch weder Shiva noch Grio schnappten es sich.
Das wäre ein Anfängerfehler gewesen.
Der kleine Fisch verschwand wieder.
»Ich freue mich schon richtig«,
flüsterte Grio. Und dann war es soweit. Das Fischchen kam zurück und mit ihm ein ganzer Schwarm seiner Artgenossen.
»Na dann«, murmelte Grio.
Shiva sah, wie er seine Muskeln anspannte, mit den Augen ein Ziel aussuchte und geduldig wartete, bis es nah genug war. Er tat es seinem Cousin gleich und nur eine Sekunde später zappelte ein Fischchen in seinem Schnabel. Gierig verschlang Shiva es und schnappte sich anschließend gleich zwei auf einmal. Doch dann hörte er einen erschrockenen Schrei. Es war Grio.
»Ich bekomme den Schnabel nicht auf«,
jaulte er. Shiva rann ein Schauer über den Rücken.
»Was soll das heißen?«,
schrie er Grio panisch an.
»Mein Schnabel klebt zu«,
kreischte der.
»Nein, das durfte doch nicht sein.«
Grio konnte nicht mehr fressen. So hatte es bei seinem Vater auch angefangen. Er hatte einfach den Schnabel nicht mehr aufgekommen, war entsetzlich dünn geworden und schließlich verhungert. Panik packte Shiva, drohte ihn zu überwältigen, doch er drängte sie mit aller Kraft zurück. Eine Idee hatte er tatsächlich noch.
»Grio, wir müssen das wegbekommen«, erklärte er seinem Cousin. »Wir müssen zum Sumpf.« »Was soll das denn bringen?«,
wollte Grio wissen. Doch Shiva antwortete nicht. Er hatte keine Ahnung, was eine matschige Wiese gegen Klebtod ausrichten konnte, doch er wünschte sich einfach, der Schlamm könnte es entfernen. Doch als Grio sich eine halbe Stunde später in den Matsch hockte, mussten die beiden feststellen, dass das nicht half. Sie gingen zu einer nahen Kiefer und versuchten, das Klebtod an der Rinde abzuschubbern. Ohne Erfolg. Auch als Grio über eine Stunde lang durch das hohe Gras gerannt war, hatte die das Öl nicht abgewischt. Und der Versuch, Grios Schnabel mit Gewalt zu öffnen, hatte auch nicht funktioniert. Die Ameisenwandlerin, die in der Nähe lebte, konnte mit ihren tierischen Gefährten ebenfalls nicht helfen. Am Abend kamen Shiva und Grio erschöpft an der Senke an, in der sie es sich bequem gemacht hatten. »Shiva, fragte Grio irgendwann. Glaubst du wirklich, wir bekommen das noch weg? Panik, Angst und Verzweiflung packten Shiva. Er wollte ja sagen, wollte seinem Cousin Hoffnung machen. Doch er konnte nicht. Ich weiß es nicht, Grio. Du musst fressen. Wenn nicht... Er brachte den Satz nicht zu Ende, doch sie beide wussten, was er meinte. Wenn Grio nicht fressen konnte, würde er sterben.
Ich hab Hunger, beschwerte sich Grio. 5 Tage waren vergangen, seit er in das Klebtod hineingeraten war, und seither hatte er nichts mehr fressen können. Und es war ja auch nicht so, dass sie davor Nahrung im Überfluss gehabt hatten. Besorgt musterte Shiva seinen Cousin. Er war dünner geworden von dem vielen Laufen. Sie hätten alles versucht, um das Klebtod abzubekommen. Doch mittlerweile waren sie überall gewesen, hatten alles ausprobiert und nichts unversucht gelassen. Aber jetzt hatten sie alles versucht. Ihnen fiel nichts mehr an.
Ich habe auch Hunger, meinte Shiva lahm.
Aber du kannst fressen, ich nicht, jammerte Grio.
Shiva schwieg. Sie hätten es nicht geschafft, Grios Schnabel zu öffnen, was bedeutete, dass er verhungern würde.
Es muss doch was geben, was wir noch nicht versucht haben, rief er frustriert aus und pickte nach einem Steinchen.
Moment mal, ein Stein? Mitten in der Wiese? Wo war der denn hergekommen?
Alarm! Kreischte Shiva und flappte aufgeregt mit den Flügeln. Menschen sind hier!
Und schon hörte er ihre Stimmen, während ihm ein weiteres Steinchen um den Schnabel flog.
Emily, was tust du denn da?
Da ist ein schwarzes Monster,
quäkte ein kleiner Mensch. Shiva tat sich schwer, die Menschen Weibchen und Männchen zu unterscheiden, doch das hier war definitiv eins ihrer Küken.
Es gibt keine Monster,
antwortete ein ausgewachsener Mensch, der jetzt ebenfalls vom Menschenweg herunterging und dem Küken folgte. Shiva duckte sich, doch Grio kreischte erschrocken und flappte mit den Flügeln. Die Menschen keuchten und sprangen zurück. Doch dann zog der Mensch plötzlich einen großen, flachen Stein hervor.
Oh mein Gott, das muss ich Lisa schicken,
rief er. Shiva sprang auf und raste los. Auch Grio schien nicht mehr warten zu wollen, bis dieser Stein nach ihm geworfen wurde und sprintete davon. Doch schon nach ein paar hundert Metern wurde er wieder langsamer.
Los, schnell, weiter weg,
rief Shiva ihm zu. Doch von Grio kam ein verneinendes Gefühl.
Ich kann nicht mehr. Ich hab zu lange nicht gefressen,
erklärte er. Plötzlich war der Knoten in Shivas Bauch wieder da. Es fühlte sich an, als hätte er eine zu große Wühlmaus verschluckt.
Bitte, du, das...
Doch er wusste nicht, was er sagen sollte. Grio sah dünn aus, zerbrechlich. Seine Federn hingen trostlos herunter und auch Grios Augen waren so... müde. Unfassbar müde.
Ich bekomme den Schnabel nicht auf,
wiederholte er. Doch diesmal hörte es sich endgültiger an. Als hätte er die Hoffnung aufgegeben.
Nein, Grio, bitte, wir müssen doch einen Weg finden. Es gibt keinen Weg.
Grio klang plötzlich erschöpft und flehend. Shiva sah ihn an.
Und was ist mit Menschen?
Wagte er zu fragen.
Komm mir ja nicht mit diesen Ungeheuern. Wegen ihnen musste unsere ganze Familie sterben. Und jetzt auch ich.
Er würde sterben. Jetzt war es ausgesprochen. Doch es machte Shiva nur noch entschlossener, seinen neuen Plan umzusetzen.
Aber sie erschaffen dieses Zeug. Sie müssen doch eine Möglichkeit haben, es wieder wegzumachen, falls mal eins ihrer Küken da reinfällt oder so,
wandte er ein.
Wir sind aber nicht ihre Küken, knurrte Grio.
Shiva atmete tief durch und konzentrierte sich. Erst passierte nichts, doch dann spürte er, wie sich seine Federn zurückzogen und seine Haut sich rosa verfärbte.
Wir können aber zu ihren Küken werden, erklärte er mit seiner eigenen Stimme, die sich ziemlich kratzig und heiser anhörte, da er sie noch fast nie benutzt hatte.
Grio sprang zurück und ging mit gespreizten Flügeln in Abwehrhaltung.
Bist du das noch, Shiva? Fauchte er. Oder willst du jetzt zu den Menschen überlaufen? Nein, ich bin ich. Und
meinte Shiva nun in Gedanken, bevor er wieder zu seiner normalen Stimme wechselte.
Das hier ist die Lösung. So können wir dich retten.
Er wartete nicht mehr auf eine Antwort. Stattdessen fing er an, die Gedanken seines Cousins mit Bildern von Menschen zu fluten, versuchte, sie ihm so fest in den Kopf zu hämmern, dass er in sie eintauchte. Und schon Sekunden später veränderte sich Grios schwarz verfärbtes Gesicht. Er schrie in Gedanken auf, als das Klebtuch ihm Federn ausriss, die sich zurückziehen wollten. Doch schließlich stand er als etwa 12-jähriger Junge da. Seine Arme und sein Hals bis hoch zur Nase waren schwarz verklebt.
»Ich krieg keine Luft«, motzte er in Gedanken. »Atme durch die Nase! Durch die Nase!«
riet Shiva ihm und Grio versuchte es. Erleichtert sah Shiva, wie sein Cousin einen Schwall frischer Luft einsog.
»Widerlich«, grummelte er und rümpfte die Nase.
»Ja, Menschen sind scheußlich, aber sie kriegen das weg«, wiederholte Shiva. »Also, wo waren nochmal die Baue?«
Grio sagte nichts, drehte sich nur um und marschierte stumm vorweg.
Vor den großen Menschenbauern war noch ein grauer Menschenweg, auf dem Menschen, verpackt in glänzende Kisten, vorbeirasten. Aber es kamen nur selten welche.
»Sind da solche rasenden Kisten?«, wollte Shiva hinter seinem Cousin wissen.
»Ja. Aber sie rast nicht, sie steht. Und jetzt kommen Menschen raus«, erklärte der in Gedanken.
»Was? Wirklich?«
Shiva stob ihn mit seinen Menschenhänden zur Seite und drängelte sich nach vorn. Tatsächlich, dort standen Menschen, mittlerweile auf dem grauen Weg, mitten auf dem grauen Weg. Sie tuschelten miteinander und zeigten auf ihn und Grio. Einige deckten die Augen mit den Händen. Unsicher wedelte Shiva mit der Hand, das hatte er schon oft bei Menschen gesehen. Daraufhin packte einer der Menschen ein Küken fest an den Schultern und hielt ihm die Augen zu. Shiva hörte sie reden.
»Polizei anrufen, nackte Jugendliche, betrunken, Kleinen ins Auto.«
Dann fingen die Menschen plötzlich an zu schreien und wild mit den Händen zu fuchteln. Shiva machte einen erschrockenen Satz und drehte sich zu Grio um. Der hatte Federn im Gesicht bekommen und man sah schon nicht mehr, dass er ein Mensch war.
»Ein Monster da, ein Monster!«
kreischte das Menschenküken.
»Der hat eindeutig was genommen. Sehr witzig, nackt irgendwo rumzulungern und kleine Kinder mit schlechten Faschingskostümen zu erschrecken«,
brüllte einer der Menschen, der stark nach einer vergifteten Blumenwiese roch.
»Weg hier«, rief Shiva und stürmte los hinein in das hohe Gras.
»Aber warum war es hier so niedrig?«
»Natürlich, als Mensch war er ja viel größer als Asraya. Man sah ihn meilenweit.«
»Duck dich«,
rief Grio in seinem Kopf und ließ sich, halb Mensch, halb Vogel, in die Wiese fallen. Shiva nahm sich ein Beispiel an ihm, und kurz darauf waren sie beide nicht mehr zu sehen. Etwa eine Stunde später schleppten sie sich als Graureiher wieder zurück zum See.
»So viel zu den Menschen«, knurrte Grio.
Shiva war zu erschöpft, um mit ihm zu streiten. Das war's dann also. Sie gaben auf. Er würde seinen Cousin verlieren. Er fühlte sich wie betäubt.
Das durfte doch einfach nicht wahr sein. Grio, ich...
Doch Shiva wusste nicht, was er sagen sollte. Er kuschelte sich einfach ganz eng an seinen mageren Cousin. Es dauerte einige Tage, bis Shiva schließlich die Kraft fand, sich wieder zu bewegen. Die Trauer verklumpte sich in seinem Hals zu einem riesigen Kloß und es fühlte sich an, als würde sein Herz langsamer schlagen. Er fraß 4 Tage und 4 Nächte lang nichts, schlief nicht, bewegte sich nicht, tat gar nichts. Er hatte weder Kraft noch Lust. Vielleicht sollte er einfach hier liegen bleiben, bis er auch starb. Doch dann raffte er sich irgendwann auf, ging zum Seeufer und fing sich einen Fisch. Grio hatte gesagt, Shivas Leben solle für ihn weitergehen.
Aber konnte Shiva einfach so weitermachen?
Er horchte in sich hinein. Nein, es war zu viel passiert. Erst sein Vater, dann seine Mutter, dann seine Tante und jetzt auch noch sein Cousin. Sie alle waren verhungert, ertrunken und erstickt. Und das nur, weil er ihnen nicht hatte helfen können.
und plötzlich spürte Shiva, dass er weg musste. Nicht nur zum nächsten Fluss, er wollte ganz weg. Der Wind wehte um seinen Schnabel, rauschte durch die hohen Gräser, flüsterte ihm etwas zu, lockte ihn, versprach ihm etwas Besseres, Schöneres. Es klang nach Frieden, Ruhe und Neuanfang. Und ehe Shiva zweimal darüber nachdenken konnte, spreizte er die Flügel und schwang sich in die Luft. Die Winde griffen in seine Federn und hoben ihn hoch, rissen ihn fort. Schneller, immer schneller, hin und her, bis Shiva keine Ahnung mehr hatte, wo er eigentlich hergekommen war. Er ließ sich einfach vom Wind tragen. Die Zeit verging, Minuten, Stunden, Tage verschwammen, bis Shiva keine Ahnung mehr hatte, wie lange er schon so mit dem Wind flog. Aber es war sehr lange, denn irgendwann erschienen unter ihm große, hohe Bäume, die die Blätter in den Himmel reckten. Aber ganz, ganz langsam merkte Shiva, wie die Luft seine schlechten Gedanken davontrug und die Fische, die er fraß, den Kloß im Hals verdrängten. Der Regen wusch die Trauer aus seinem Herzen und mit jedem neuen Sonnenaufgang wurde es Shiva klarer. Für ihn ging es noch weiter. Und eines Nachmittags, als er gerade überlegte, ob er zu seinen als Mensch lebenden Großeltern ziehen sollte, hörte er plötzlich eine fremde Stimme in seinem Kopf.
»Hey du, fremder Wandler!«
Und von Neugier gepackt, kämpfte er sich aus der Luftströmung heraus und fing an, Kreise über einem großen, gemütlich aussehenden Menschenbau zu ziehen.
»Wer bist du?« fragte er gespannt.
»Sierra, ich bin eine Wolfswandlerin. Komm doch mal runter«, bat ihn die Stimme.
Ohne nochmal darüber nachzudenken, landete Shiva in seinem neuen Leben.
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht das Ende ist, was sich viele von euch gewünscht haben. Drum möchte ich kurz erklären, warum ich das so geschrieben habe. Und zwar dachte ich mir, also es gibt viele schlimme Ölkatastrophen, wo viele Wasservögel dann auch drin kleben bleiben und ja, versterben. Einfach weil da Öl im Wasser ist und weil sie, ja, wie gesagt, verhungern, ersticken, festkleben und so weiter. Und ich dachte mir, wenn das am Ende gut ausgeht, wenn Grio gerettet wird, dann heißt es ja quasi, dass ich das nicht als Problem sehe. Also ganz grob gesehen, dass das kein Problem ist, weil es der gut ausgegangen ist. Und drum habe ich mich eben dafür entschieden, dass er am Ende verhungert. Ja, weil es einfach ein großes Problem darstellt und man sollte das nicht so Friede, Freude, Eierkuchen sehen. Sondern das geht eigentlich immer für die Wasservögel schlecht aus. Genau, es hätte natürlich klappen können mit den Menschen und so, aber wie gesagt, das habe ich halt nicht so geschrieben, weil ich das einfach falsch finde. Weil das stimmt nicht. Es gibt nicht immer eine Rettung für diese ganzen Vögel, die da im Öl kleben bleiben und deshalb sterben müssen. Ja, nur damit ihr mich da ein bisschen besser versteht. Der Vollständigkeit halber, die Quizfrage war, wie Tikanis Tante heißt. Und ich habe auch schon ausgelost, weil das ja schon gestern war. Und diesmal hat Domino gewonnen mit den Blumen-Emojis und den Leoparden-Emojis. Und sie hat sich Luna gewünscht. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du ein Mädchen bist, weil Domino ja auch ein Mädchen ist. Ja. Auf jeden Fall wird es in der nächsten Geschichte dann um Luna gehen. Genau. Ich hoffe, ihr freut euch da schon drauf. Und damit tschüss, bis zur nächsten Folge.